Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 18. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International. Mit Christian Mölling, Direktor des Programms Zukunft Europas bei der Bertelsmann Stiftung. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, ich grüße Sie.
Ich bin Steffen Gassel vom Stern. Meine Kollegin Miriam Holstein und ich sind ab sofort die neuen Gastgeber dieses Podcasts. Wir freuen uns auf spannende und aufschlussreiche Gespräche mit Ihnen, Herr Mölling.
Ja, ich mich auch. Schön, dass Sie da sind, Herr Gassel. Und ich freue mich auch auf Frau Holstein.
Herr Mölling, wir haben ja eine ganze Menge auch an Breaking News aus den letzten 12 Stunden zu covern. Einerseits aus Brüssel, andererseits aber auch aus dem Nahen Osten. Gestern wurde bekannt, dass Yahya Sinwar tot ist, der Hamas-Chef und Drahtzieher und Chefplaner des Überfalls auf Israel vom 7. Oktober 2023. Den hatte Israels Armee ja jetzt über ein Jahr lang gejagt und hat ihn dann letztendlich eher zufällig entdeckt. Und das, obwohl ja sozusagen die Geheimdienste Israels, sicher auch der USA mit allem, was sie hatten, da gearbeitet haben, diesen Mann in diesem relativ kleinen Gazastreifen zu finden als sozusagen Most Wanted Man im Nahen Osten. Was sagt das da über Israels Kontrolle auf diesem Schlachtfeld dort aus, dass das eben nicht durch Geheimdienstinformationen letztlich gelungen ist, Sinwar zu finden und auszuschalten, sondern dass das eigentlich ja jetzt so ein ziemlicher Zufallstreffer war, weil eine Patrouille, die gar nicht besonders nach ihm suchte, auf einmal auf ihn stieß.
Ja, na, ich glaube, man muss erstmal 2 Unterscheidungen machen. Wir hören ja öfter, auch jetzt mit Blick auf die Ukraine, vom sogenannten gläsernen Schlachtfeld. Das ist in gewisser Art und Weise so, wenn es nicht darum geht, ganz genau eine Person zu finden. Sie suchen ja auf dem Schlachtfeld nicht eine Person, sondern sie suchen Soldaten, Panzer oder sowas in die Richtung. Das heißt also, ihre Signatur, da geht es ja meistens um die elektromagnetische Signatur, also haben sie ein Handy mit dabei oder aber auch die Infrarotsignatur, kann man Menschen überhaupt sozusagen über einen Infrarotsensor finden. Das kann man alles versuchen, natürlich weitestgehend zu verstecken. Und wenn sie in einer ja immer noch sehr groß populierten, also eine Gegend mit vielen Menschen unterwegs sind, dann kann ihnen das natürlich gelingen. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt in die Vergangenheit gucken, wie schwierig es gewesen ist, einzelne Personen aufzuspüren in der Geschichte der Geheimdienste, dann ist das, glaube ich, immer mal wieder Zufall gewesen, die einen auf den Weg gebracht hat. Oder eben der große Spürsinn, eben nicht nur die technischen Möglichkeiten, sondern wirklich auch jemand, der versucht, sich in andere Menschen reinzudenken. Das war, glaube ich, damals mit Bin Laden eine ähnliche Situation, dass man den zwar auch lange gejagt hat, immer wieder entkommen ist und man dann irgendwann Zufall und viel ja eigenes Brain reingesteckt hat, um so jemanden zu finden.
Dass der Sinwar jetzt tot ist, und es ist ja keine 3 Wochen her, dass der Hezbollah-Chef Hassan Nasrallah in Beirut auch getötet werden konnte. Glauben Sie, dass das gibt jetzt Israels Premierminister Netanyahu so eine Rampe, von der aus er den Krieg im Nahen Osten, Israels Krieg im Nahen Osten, jetzt langsam zu einem Ende führen kann? Der Druck von außen steigt ja auch auf ihn.
Ja, wenn er es beenden wollte, ist das sicherlich was, was er jetzt nach vorne stellen könnte und sagen könnte, guck mal, das haben wir jetzt auch erledigt. Ich zweifle allerdings daran, dass das zurzeit das Ziel von Netanyahu und seiner Regierung ist. Ich glaube, wir sehen, dass der Krieg Dinge möglich gemacht hat im Sinne von, wohin wollen wir uns eigentlich entwickeln, die man am Anfang, als man diesen Krieg begonnen hat, nicht möglicherweise im Kopf gehabt hat. Also wir hören ja jetzt immer mehr die Idee, auch von den rechten Gruppierungen in Israel, dass das eigentlich alles heiliges Land ist und dass man das gar nicht wieder zurückgeben dürfte. Das kommt nach vorne, zumindest in der medialen Darstellung wird es nach vorne geholt, sodass die Tatsache, dass man jetzt da ist, natürlich auf einmal neue Ideen, neue Ziele möglicherweise generieren kann. Und ich glaube auch nicht, dass Israel jetzt schon aufhören wird, solange die Frage, welche Bedrohung ist der Iran, nicht geklärt ist. Oder andersrum, diese Frage so geklärt ist, dass man sagen kann, der Iran ist für die nächsten 10 Jahre keine Bedrohung mehr. 10 Jahre ist jetzt gegriffen, aber darum geht's ja. Also wenn ich das alles zusammenfasse, dann haben wir, glaube ich, die Situation, in der Israel sagt, der 7. Oktober war ein absolutes Trauma und eine Tragödie. Es hat auch gezeigt, dass unsere Sicherheitsansätze bislang, die wir gehabt haben, nicht funktionieren. Also müssen wir es anders machen. Wir haben jetzt die Gelegenheit, es zu machen. Und deswegen sehen wir, dass systematisch im Grunde um die Führungsstruktur, aber auch die Ressourcen der Stellvertreter des Iran, aber auch des Iran selber, ins Fadenkreuz gelingen. Und ich glaube, dass die Isolation Israels dem zurzeit keinen Abbruch tut. Denn es ist auch klar, dass die Amerikaner bis auf Weiteres an der Seite Israels stehen werden. Das ist sogar nahezu unabhängig davon, ob man Einfluss hat auf die israelische Art der Kriegführung oder nicht. Also von daher glaube ich, dass das Business aus Sicht Netanyahus noch nicht finished ist.
Es gibt ja offensichtlich eine Sache, die Netanyahu und vor allen Dingen seine Generäle bei der weiteren Kriegführung jetzt doch mehr im Auge behalten müssen als bisher, nämlich das Material oder jedenfalls bestimmte Teile davon. Vor allem die Munition zur Raketenabwehr geht ja offensichtlich zur Neige. Und das liegt ja wohl auch daran, dass die israelische und vor allem die US-Rüstungsindustrie gar nicht so schnell nachliefern kann, wie diese Interceptor-Missiles, also diese Abfangsysteme, einfach verbraucht werden. Und das liegt ja auch daran, dass die Amerikaner parallel zu Israel immer weiter auch die Ukraine mit ähnlichen Sachen unterstützen. Wie sehr, glauben Sie, hängt der weitere Kriegsverlauf in der Ukraine zusammen mit der Entwicklung im Nahen Osten?
Na klar, gerade bei diesem sensiblen Thema Luftverteidigung gibt es quasi einen Wettbewerb oder einen Konflikt der Ressourcen. Das ist relativ offensichtlich. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Europäer und vor allem die Deutschen mit ihren Lieferungen einfach nachkommen. Also da wird auch schon viel getan. Es zeigt aber insgesamt, dass diese Idee, man macht sich letztendlich abhängig von einem oder zwei Lieferanten, deutliche Nachteile hat. Und dass man nicht genug im Arsenal hat, liegt ja auch daran, dass man offensichtlich nicht damit gerechnet hat, dass man in eine solche Situation reinkommen könnte, dass parallel zu der einen Verpflichtung der USA noch eine andere Verpflichtung mit dazu kommt und das dazu führt, dass quasi, wenn man so will, zwei Wasserhähne aufgedreht sind und das Wasser jetzt eigentlich aus der Badewanne quasi rausfließt, nicht rein, sondern rausfließt. Das ist, glaube ich, für alle eine große Lehre. Bedeutet, wenn, wir wissen nicht, wie stark die Einschränkungen zum jetzigen Zeitpunkt sind, das werden wir auch nicht rauskriegen. Aber es bedeutet natürlich, wenn diese erheblich sind, dass Israel auch seine Strategie möglicherweise ein bisschen anpassen muss. Es bleibt immer noch die Möglichkeit, einen Teil der Raketen aus der Luft abzuwehren. Das bedeutet auch, dass man da entweder auf amerikanische Unterstützung zurückgreifen kann oder auch auf amerikanische Waffensysteme, die man unter die eigenen Flugzeuge drunter klemmen kann. Das ist sicherlich dann auch noch einfach möglich. Aber alles das ist endlich. Und wenn man jetzt Richtung Iran guckt, dann ist das ja, weil es keine direkte Landgrenze gibt, wahrscheinlich vor allen Dingen ein Luft-Boden-Krieg von beiden Seiten aus. Das heißt, es werden Raketen abgeschossen und der andere versucht, die abzufangen. Und der Iran dürfte noch einiges an Raketen haben. Das heißt, da muss sich Israel sehr genau überlegen, zu welchem Zeitpunkt man in der Lage ist, einen Angriff zu fahren, ohne sich gleichzeitig schutzlos zu geben in dem Moment.
Mal weiter auf die Ukraine geblickt. Die wird ja heute in Berlin auch mal wieder im Mittelpunkt stehen. Joe Biden ist seit gestern Abend in der Hauptstadt. Er wird erst von Bundespräsidenten Steinmeier heute geehrt und kommt anschließend mit Kanzler Scholz und den Premierministern von Großbritannien und Frankreich zusammen. Und man darf erwarten, dass ja dieser Siegesplan, den er erst in der Ukraine im Parlament diese Woche vorgestellt hat und gestern in Brüssel, da ein wichtiges Thema sein wird. Joe Biden hat ja vorab mit Zelensky diese Woche telefoniert und ihm offenbar nochmal dringend benötigten zusätzlichen Nachschub zugesagt an Luftabwehrsystemen, an gepanzerten Fahrzeugen, an Munition und anderem. Legt der Biden jetzt da auf seinen letzten Metern in den letzten Wochen, Monaten seiner Amtszeit auf einmal die Zurückhaltung gegenüber Putin ab?
Das glaube ich nicht, denn die Lieferungen, die wir da jetzt sehen, die sind, glaube ich, qualitativ noch nichts Neues. Sie haben damit zu tun, also jetzt eine Schätzung von mir, dass einfach der Verbrauch deutlich höher gewesen ist, als die Amerikaner das im Frühjahr eingeschätzt haben. Und die Ukrainer haben gleichzeitig auch ungefähr 6 oder 7 Brigaden, also mit Blick auf das Personal ausgehoben. Die müssen ausgestattet werden, damit sie überhaupt sozusagen Kampfkraft entwickeln können. Und darum geht's jetzt gerade. Ne? Das ist und bleibt eine Anstrengung. Die ist im Gegensatz zu den ersten 2, 1,5 Jahren ziemlich aus dem Blickfeld geraten. Ne? Das ist neben den High-End-Geschichten, Taurus und so weiter und so fort, noch eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Kriegführung gibt, die auch einfach enorm verschleißintensiv ist. Und zusätzlich dazu, wenn man die Ukraine befähigen will, tatsächlich wieder in die Offensive zu kommen, man auch diese neuen Brigaden tatsächlich ausrüsten muss. Ich glaube, das ist eher so rum zu erklären, dass da die Biden jetzt nochmal in die Tasche greift. Und er muss dafür offensichtlich auch kein neues Hilfspaket durch den Kongress bekommen, was ja auch ganz wichtig ist. Denn wir erinnern uns das letzte Mal, war das ja ein wesentlicher Bremser, auch in der Fähigkeit der Ukraine, sich quasi dynamisch weiterzuentwickeln.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Kachava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Die Unterstützer der Ukraine wollen ja, ich glaube, so viel Einigkeit besteht da noch, den Krieg so schnell es geht zu einem Ende führen. Dieser Siegesplan, den Zelensky da vorgestellt hat diese Woche, von dem ja Teile bekannt und Teile geheim sind, was ist Ihr Eindruck? Hilft der auf dem Weg?
Also erstmal hilft er, das Thema wieder auf die Agenda zu schieben. Das ist, glaube ich, das, was immer schon mal gelingt, sodass man einen Referenzpunkt hat, zu dem man sich verhalten muss. Und Zelensky hat zu Recht gesagt, dass die Ausfüllung dieses Plans nicht er alleine machen kann. Der Plan ist quasi das Angebot der Ukraine, weiterhin zu kämpfen und gleichzeitig den Wunsch der anderen, aber ich glaube vor allen Dingen der Ukraine aufzunehmen, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Er ist in dem, was da drinne steht, soweit wir es wissen, ist er realistisch, was sozusagen die Forderungen angeht. Er ist bloß unrealistisch, was die Umsetzung der Forderungen angeht. Denn das liegt an den Europäern und vor allen Dingen an der NATO. Oder auch in den USA, klar, also an allen NATO-Staaten. Denn die erste Forderung ist ja der Ukraine, dass sie Mitglied der NATO werden möchten. Das ist total verständlich und wäre der wichtigste Schutz, den die Ukraine bräuchte, weil es völlig klar ist, dass sie, wenn sie ungeschützt an den Verhandlungstisch geht, dann sitzt da niemand. Ja, also es kann nur so gelingen, indem man sagt, dass es gibt keine Alternative mehr zum Verhandeln, weil die Ukraine tatsächlich in Zukunft durch die NATO mitgeschützt wird. Aber da ist nicht nur in den USA, glaube ich, gibt es sehr lange Finger, das zu machen, sondern das gibt es, glaube ich, auch bei einigen Europäern. Aber das ist, glaube ich, zurzeit eine offene Frage, was Joe Biden tatsächlich mitbringt. Ich würde das nicht 100% ausschließen. Zelensky ist ja auch schon vor 2 Wochen vor 3 Wochen in den USA gewesen und wird mit Biden über den Siegesplan gesprochen haben und wird ein Gespür dafür gekriegt haben, was tatsächlich möglich ist und was nicht. Und die Tatsache, dass heute Biden nicht nur in Deutschland ist und Scholz trifft, sondern auch Frankreich und Großbritannien mit dazukommen, kann darauf hindeuten, dass es zumindest eine stärkere Verpflichtung nochmal in einer Erklärung gegenüber Zelensky geben kann. Man muss ja ganz vorsichtig sein. Ich glaube, wenn man einen Strich drunter zieht, ist es so, egal was da heute rauskommt oder morgen rauskommt aus den Treffen, es wird ein Signal sein für die Ukraine. In die eine oder in die andere Richtung. Denn auch da ist klar, die Ukraine kämpft hier gegen die Zeit und gegen ein zumindest nach derzeitigem Ausblick, geringer werdenden Pool an Ressourcen. Die USA werden wegfallen und die Europäer werden das nicht ganz kompensieren können nach jetzigem Stand der Dinge. Und das ist die Zeitachse für Zelensky kürzer als für Putin. Für Putin droht das irgendwann 2026, dass deine ganze Kriegswirtschaft auf Pump möglicherweise in sich zusammenbricht. Aber es ist eben die Frage, ob die Ukraine möglicherweise vorher nicht in sich zusammenbricht, das würde ich nicht sagen, aber nochmal in eine strategisch schlechtere Position kommt, weil sie auf dem Schlachtfeld nochmal überraschenderweise zurückgedrängt wird.
Der Zelensky hat ja in Brüssel gestern eine Äußerung getätigt, die da wohl nicht so gut angekommen ist bei vielen. Er hat sinngemäß gesagt, wenn die Ukraine nicht bald eine Einladung zur Aufnahme in die NATO bekommt, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir uns, Klammer auf, wieder, Klammer zu, Atomwaffen zulegen. Ist das denn überhaupt sozusagen ein realistisches Alternativszenario oder ist das eine rein rhetorische Drohung?
Ich weiß nicht, ob das gut überlegt gewesen ist. Aber ich glaube, es zeigt erstens ja die Existenzangst. Ne? Und die einzige Möglichkeit, die man sieht, also so weit sind wir im Grunde genommen schon, so weit ist die Ukraine. Und da haben, ich würde es mal so rumdrehen, daher haben wir sie auch hingebracht mit der zu geringen Unterstützung und der zu späten Unterstützung, die immer wieder kommt, dass sie diese Möglichkeit nur noch sieht und vielleicht auch objektiv nur noch hat. Realistisch ist es wiederum nicht, denn das würde wahrscheinlich viele von den Staaten Europas, wenn nicht sogar alle, dazu zwingen, die Unterstützung der Ukraine noch weiter zurückzufahren. Weil das bedeuten würde, dass, wenn wir es nicht täten, wir einen Staat unterstützen würden, der sich Nuklearwaffen zulegt. Das verurteilen wir bei anderen Staaten auch. Macht aber eine ganze Büchse auf. Ne? Es macht auch die Büchse auf, dass die Amerikaner natürlich nicht nur für die Ukraine, sondern auch für den Rest Europas solche, ich will nicht Gelüste sagen, das ist zu negativ besetzt, solche Ideen natürlich nur einhegen kann, dass man sich mit Nuklearwaffen bewaffnen müsste oder vor allem dadurch einhegen kann, dass man die nukleare Abschreckung für Europa weiterhin aufrechterhält. Das ist ja etwas, was mit Blick auf Trump zumindest in Frage stehen könnte, wenn man es ganz vorsichtig formuliert. Und dann ist natürlich klar, wenn der nukleare Schutzschirm weg ist oder nur noch ganz, ganz dünn ist, weil Franzosen und Briten irgendwie da sind, aber wir auch keine Idee haben, wie das eigentlich funktionieren soll, dass dann solche Ideen wieder hochkommen. Ne? Und dass ein riesiger, naja, im Grunde genommen eine neue Blütephase der nuklearen Proliferation, also der Verbreitung von Nuklearwaffen wäre. Und da gilt halt einfach nicht, dass es gut ist, wenn alle Nuklearwaffen haben, weil sich dann gegenseitig bedrohen, sondern das Risiko, weil alle da unterschiedlich drüber nachdenken, ist natürlich groß, dass das doch dann irgendwann mal zu einem Unfall führt.
Ja, und da schließt sich ja fast schon wieder der Kreis zum Beginn des Gesprächs, weil ein etwas anders gelagertes, aber dann am Ende doch ähnliches Problem in Sachen Nuklearproliferation haben wir im Nahen Osten auch, Stichwort Iran. Die Biden-Visite in Berlin ist ja auch sein Abschiedsbesuch bei den EU-Partnern. Ich musste heute Morgen an ein Sterncover denken aus dem März letzten Jahres. Da kam Joe Biden gerade von seinem strahlenden Besuch in Kiew zurück und hatte in Warschau eine für seine Verhältnisse ziemlich mitreißende außenpolitische Rede gehalten. Und auf dem Stern-Titelblatt war also ein großer Joe Biden mit Pilotenbrille gezeichnet, der einen kleinen Olaf bei der Hand führte und entschlossen den Kurs vorgab. Und drunter stand, der große Bruder ist zurück, ein Glück, dass es Joe Biden gibt. Was verlieren wir Deutsche in Joe Biden?
Das hängt, glaube ich, vor allen Dingen davon ab, wer danach kommt. Also ob wir etwas verlieren, weiß ich nicht. Olaf Scholz hat sich an für ihn wichtigen Punkten mittlerweile von Joe Biden verabschiedet. Also da ist, glaube ich, die andere sozusagen Referenz im Zeitschriftenbereich ist seine eigene Referenz auf das Interview, glaube ich, was Joe Biden oder den Artikel, den Joe Biden in der New York Times damals veröffentlicht hat und Olaf Scholz damals sagte, wenn Sie meine Linie kennen wollen, dann lesen Sie das Interview mit Joe Biden. Das ist ja nicht mehr der Fall. Also von daher ist diese, ich will gar nicht sagen Allianz, aber dieses gegenseitig Abstimmen, das ist zerbrochen. Das hat, glaube ich, nicht nur Risse gekriegt, sondern man geht da, glaube ich, an einigen Punkten getrennter Wege. Was nicht heißt, dass man jetzt völlig unabgestimmt ist. Das wäre eine völlige Übertreibung der ganzen Geschichte. Aber man sieht, dass auch für Olaf Scholz Innenpolitik wieder wichtiger wird. Und die Frage, wie könnte die SPD vielleicht doch noch entweder den Wahlkampf gewinnen oder aber zumindest Teil einer der nächsten Regierung sein und er natürlich versuchen, Kanzler zu sein, dass das immer stärker wird und zu Kompromissen drängt in der Rhetorik oder auch mit Blick auf das, was man bereit ist, für die Ukraine zu tun. Ich glaube, was passiert ist, dass vor allen Dingen die Frage ist, wird es danach mit dem nächsten amerikanischen Präsidenten schlimmer? Oder kann es sogar für die Ukraine besser werden? Oder aber, dritte Variante, nimmt Joe Biden das jetzt nochmal in die Hand und sagt, okay, ich habe noch eine Sache, die ich tun kann. Ich spreche die Einladung für die Ukraine zum NATO-Beitritt aus. Und wir versuchen so schnell wie möglich noch vor Januar, vor der Inauguration eines neuen Präsidenten, einer neuen Präsidentin, das auch durch alle NATO-Parlamente durchzubringen. Das muss auch noch passieren, inklusive Ungarn. Möglich ist das. Das haben wir auch bei Schweden gezeigt, dass sowas tatsächlich machbar ist. Ob der Wille dazu da ist, auch die damit verbundenen Verpflichtungen einzugehen gegenüber der Ukraine. Das ist, glaube ich, die große Frage. Und da sind wir wahrscheinlich in der nächsten Woche schlauer.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mülling.
Ich danke Ihnen, Herr Gasse.
Das war die Lage international. Am kommenden Freitag gibt es ausnahmsweise wegen der Herbstferien keine neue Podcast-Folge. Aber in 2 Wochen, am 1. November, sind Miriam Holstein und Christian Mölling mit der nächsten Folge zur Stelle bei RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis bald.
Tschüss, bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.